Suetal ist ganz stumm vor Verwunderung und fragt den Julius, sagend: Herr, es ist unbegreiflich, von wannen diesem Menschen die Weisheit gekommen ist. Ich kenne ihn doch recht gut vom Tempel aus, allwo er nichts weniger als von irgendeiner Weisheit etwas hat merken lassen. Als wir mit ihm von Genezareth auf einem Schiffe hierher gebracht worden sind, war er von der bösesten Raserei ergriffen und hatte durchgängig kein menschliches Aussehen. Nun sind noch kaum 24 Stunden seit der Tollheitszeit vergangen und der Mensch steht in einer Weisheitssphäre, von der wohl keinem Salomo bei all seiner Weisheitstiefe etwas geträumt hat. Sage es uns doch, was da mit ihm vorgegangen ist. Wie kam er zu solch einem Lichte? Sagt Julius: Wisset ihr denn nicht, dass bei Gott alle Dinge möglich sind? Beachtet nur das werktätig, was er zu euch gesagt hat. Dann werdet ihr es schon in euch selbst erfahren, wie ein Mensch in Kürze zu solcher Weisheit gelangen kann. Extrunco non fit Mercurius, lautet schon ein römisches Sprichwort. Ein Stock ist unbeweglich, und es ist an ihm keine Tätigkeit bemerkbar. Während in der bildlichen Götterlehre der Römer keine Gottheit so viel zu tun hat wie eben der Merkur. Unter Merkur wird somit eine rechte Tätigkeit über Hals und Kopf verstanden und unter einem Stock die größtmögliche Untätigkeit. Und es kann daher aus einem Stock kein Merkur werden. Darum heißt es nach dem Worte der Weisheit, über Hals und Kopf tätig sein, um zur wahren Weisheit zu gelangen. Ansonst gibt es wohl keinen bekannten Weg zu ihr. Sie lässt sich nicht erlernen, wie irgendeine andere Wissenschaft, sondern nur gewinnen in und aus sich selbst, durch die wahre Tätigkeit nach der Lehre der Weisheit. Wollt ihr demnach gründlich erfahren, wie Mattael zu solcher Weisheit gelangt ist, die euch nun so sehr in Staunen setzt, so müsstet ihr in euch zuvor selbst auf dem gleichen Tätigkeitswege zur Weisheit gelangen. Ansonst ist all euer Fragen vergeblich und vergeblich jede Antwort auf eure Frage, sagt Suetal. Das ist alles ganz gut und richtig. Aber wo ist der rechte Weg wohl erkenntlich, gezeichnet, angegeben? Sagt Julius. Es ist noch nicht Mittag und bis zum Abende hin ist noch eine geraume Zeit. In der werdet ihr noch gar manches hören und erfahren. Und der Weg wird euch ganz klar gemacht werden. Nun aber überdenket das, was ihr vernommen habt, und es wird euch darauf alles Folgende ganz hell und klar werden. Mit dem aber seid ihr nun auch als frei und vollkommen straflos erklärt. Nur lasset euch nie wieder gelüsten, euch je wieder uns zu kehren, da würde es euch schlechter gehen, denn jetzt. Nach diesen Worten geht Julius einige Schritte zu uns zurück, nämlich zu mir und zu Cyrenius, und fragt mich, ob die Verhandlung und das Urteil ganz in der Ordnung sei. Und ich sage, ist dein Herz damit zufrieden? Das heißt, deines Herzens innerste Liebesstimme? Was sagt diese? Sagt Julius. Da herrscht darüber die größte Zufriedenheit und zugleich eine rechte Sorge, diese Menschen auf den rechten Weg des Lebens zu setzen. Als Julius solches von mir vernimmt, begibt er sich schnell zuerst zu unserem Wirte Markus, der mit den Seinen, mit der Bereitung eines guten Mittagsmahles sehr beschäftigt ist, und trägt ihm meine Anordnung vor. Und Markus geht darauf sogleich eiligst nach der Speisekammer, die nun nimmer leerer werden wollte, und nimmt einen ganzen großen Brotlaib, einen Becher Salzes, und lässt durch seine beiden Söhne zwei große Krüge Weines holen, und es wird das alles schnellstens zu den Zwölfen gebracht. Als diese erst das Brot und den Wein ersehen, da meldet sich auch gleich ein mächtiger Hunger, und Julius sagt zu ihnen, als er ihren Heißhunger merkt, dass ihr sehr hungrig seid, das weiß ich. Aber wollt ihr gesund bleiben, so esset nun nicht zu jäh, sondern lasset euch Zeit, und es wird euch sodann alles wohl bekommen. Die Zwölf sagen, ja, ja, guter Herr, wir werden uns schon mäßigen in Maß und Ziel. Aber dessen ungeachtet sind sie mit einem großen Laibe Brotes in wenigen Augenblicken fertig, ebenso mit dem Weine und Salze, und möchte nun noch etwas weiteres essen. Aber Julius sagt, Freunde, das genügt für ein Vormahl. In Kürze kommt ohnehin das große Mittagsmahl, bei dem ihr auch nicht leer ausgehen werdet, sagt Suital. Ja, ja, ganz gut. Für die Not genügt das. Sättigen werden wir uns erst am Mittagsmahle. Aber Herr und edelster Menschenfreund, wir haben nichts, womit wir den Gastwirt entschädigen könnten, sagt Julius. Ihr seid nun schon Roms Bürger und habt euch nicht mehr zu kümmern, wer dafür euch die Zeche zahlen wird. Denn ein Römer ist noch nie jemand eine Zeche schuldig geblieben. Und der Wirt ist von uns schon zum Voraus entschädigt, auf viele Jahre. Wir können hier noch ein volles Jahr Zeche machen, und er wird noch im großen Vorteile sein. Darum kümmert euch nun nicht darum, wer da am Ende die Zeche bezahlen wird. Sagen die Zwölf, Brüder, das ist eine andere Sprache als in unserem Tempel, wo man fast nichts zu essen bekommt, aber desto mehr fasten und beten muss. Aber die Hohen fasten und beten wenig und verzehren alle Tage eine Menge Almosen und Opfer zur größeren Ehre Jehovas, während die jungen Templer pro populo fasten können, dass ihnen gerade die Knochen in den Gliedern zu knurren anfangen. Oh, warum sind wir denn nicht schon lange Römer geworden? Da ist alles zu Hause, Weisheit, Güte, Recht, Strenge, wo sie nötig ist. Und am Brot und Weine scheint es keinen Mangel zu haben. Mit Haut und allen Haaren und mit Seele und Leib wollen wir Römer sein, Hoch lebe Rom und alle seine Gewaltträger, sagt Julius. Ganz gut, meine nunmaligen Freunde. Euer Sinn ist gut, obschon da noch begreiflich viel Eigenliebe dabei waltet. Allein das wird sich hoffentlich mit der Zeit verlieren. Aber heute werdet ihr noch gar seltene Dinge sehen und vernehmen. Die werden euch zu einer Leuchte werden. Doch fraget da nicht viel, sondern hören und schauen sei eure Sache. Die Erklärung wird euch von selbst werden. Die 12 sind dadurch gespannt gemacht. Und es fragte nun einer den andern, was denn etwa doch der hohe Römer gemeint habe, unter dem, dass sie an diesem Tage noch gar vieles und Außerordentliches hören und sehen würden, aus dem sie viel würden lernen können. Und alles das werde sich gewisser Art von selbst erklären. Was solle das sein? Sagt der redelustige Suetal. Na, was wird's denn sein? Habt ihr nie etwas von den Olympischen Spielen der Römer gehört? Sie werden hier wahrscheinlich so etwas veranstalten. Wir aber werden, als nun selbst Römer, daran teilnehmen dürfen und werden da vielleicht so manches sehen und hören, was uns gut zustatten kommen wird. Das wird es sein und sonst sicher nichts, sagt ein anderer aus den 12. Das glaube ich kaum. Ihr 8 wisset das noch lange nicht, was ich weiß. Denn ihr seid vom Mittage her und wisset wenig, was sich bei den Galiläern alles ereignet hat in kurzer Zeit. Ihr wisst, dass ich und noch 3 aus der Gebirgsgegend Genezareth wegen Teilnahme an euren Aufwiegelungsversuchen mit euch ergriffen und hierher gebracht worden sind. Kaum 3 Tage vor eurer Ankunft auf unseren Bergen haben sich in Genezareth unerhörte Dinge zugetragen. Es kam dahin der vom römischen Hauptmann ehedem erwähnte Wunderheiland aus Nazareth und heilte bloß durch sein göttlich allmächtiges Wort alle Kranken. Mit was für Übeln behaftet sie auch dahin gebracht worden waren. Ich selbst habe einen Bruder, der nun zu Hause ist und das Erbe überkommen hat. Der war durch die Gicht zu einem förmlichen Knollen zusammengezogen. Er konnte weder liegen noch sitzen. Und natürlich von Stehen konnte da schon gar nie eine Rede sein. Wir hielten ihn in einem hängenden Korbe, der mit weichem Stroh gefüllt war. Oft heulte er tagelang von den grimmigsten Schmerzen gequält, worauf er dann gewöhnlich in eine derart totale Ohnmacht verfiel, dass er vollends einem Toten glich. Alles Erdenkliche ward zu seiner Besserung versucht, sogar das Wasser des Siloa-Teiches, aber alles vergeblich. Als wir auch auf unseren Bergen die Nachricht erhielten, dass der berühmte Heiland aus Nazareth sich in Genezareth aufhalte und alle Kranken heile, da brachte auch ich mit meinen Knechten und Maultieren den total gichtbrüchigen Bruder mit der unsäglichsten Mühe nach Genezareth. Dort nach so vielen Beschwerden angelangt, aber hieß es, dass der Heiland eine Reise auf einen Berg unternommen habe und man nicht wisse, wann und ob er noch einmal wiederkehren werde. Da stand ich nun wie eine Bildsäule neben meinem wehklagenden Bruder, fing vor Traurigkeit selbst an zu weinen und bat inbrünstigst Gott, dass er den bittersten Leiden meines armen Bruders ein Ende machen möchte. Weil ich nicht das Glück haben durfte, den Wunderheiland mehr anzutreffen. Ich machte ein Gelübde, als der Erstgeborene, ihm alle meine Besitzrechte abzutreten und ihm als Letzter mein Leben lang zu dienen, so er geheilt werden könnte. Seht, bald darauf kamen Knechte aus dem großen Gasthause zu mir auf die Gasse und sagten, dass der betreffende Heiland alle und viele solche Krüppel augenblicklich derart geheilt habe, dass sie dann aussahen, als hätte ihnen nie etwas gefehlt. Dieser Heiland aber sei mit seinen Jüngern, mit dem Hausherrn und mit noch mehreren vom Hause und Orte auf den hohen Berg, den zuvor noch nie ein Sterblicher bestiegen hatte, wegen seiner zu großen Steilheit. Er werde wohl wiederkehren, wann aber wüssten sie nicht. Aber es hätte da nun nicht viel zur Sache. Dieser Heiland habe eine Wiese gesegnet, und ich dürfte gläubig meinen Bruder nur auf diese gesegnete Wiese legen. Und es werde besser mit ihm werden. Ich fragte sogleich nach der gesegneten Wiese. Die Knechte zeigten sie mir. Und sogleich trug ich meinen armen Bruder auf die besagte Wiese und legte ihn aufs Gras dieser Wiese. Und seht, im Augenblick, als der kranke Bruder den Boden der Wiese berührt hatte, fing er an, sich ordentlich wohlig zu strecken. Aller Schmerz war wie vom Winde weggeweht. Und in wenigen Augenblicken war mein Bruder so gesund wie ich. Nur Haut und Knochen sah man früher an ihm. Und ich versichere euch, er stand so vollkommen gut genährt neben mir, dass ich mich über solch eine unerhörte Umwandlung noch heute nicht genug erstaunen kann. Ich hielt aber dann auch mein gemachtes Gelübde und übergab meinem nun sehr glücklichen und gottergebenen Bruder alles und verrichtete ihm gerne alle Arbeit, auch des letzten meiner früheren Knechte, obschon mich der gute und dankbarste Bruder stets davon abhielt. Aber ich war noch kaum etliche Tage, also meinem Bruder, den ihr gesehen und gesprochen habt, ein Knecht, als ihr zu uns kamet und die eigentliche Ursache waret, dass ich und noch drei Knechte meines Bruders uns nun hier glücklicherweise als Unschuldige befinden. Damit aber wollte ich euch so ganz eigentlich nur auf den allerwunderbarst berühmten Heiland aus Nazareth aufmerksam machen, von dem ihr nach eurem eigenen Geständnisse denn doch auch schon hier und da etwas vernommen habt. Nun seht, nach der Frage des Hauptmanns aus Genezareth, den ich recht wohl kenne, zu urteilen, scheint es mir, was auch aus der Heilung der fünf Rasenden deutlich hervorgeht, dass jener Wunderheiland aus Nazareth sich nun hier befindet und sein Wesen treibt. Der Hauptmann hat uns so nach sicher mit dem, was wir sehen und hören sollen, auf irgend zu erwartende Taten und Reden von Seiten des wunderbarsten Heilandes aufmerksam machen wollen und keineswegs auf die für uns sicher sehr zottig aussehenden Olympspiele Roms, aus denen sich sicher keine besondere Weisheit möchte holen lassen und wovon der Hauptmann selbst kein zu großer Freund zu sein scheint. Was meinet ihr in dieser Hinsicht?